Habe ich eine Statistik, wie viele Follower hat denn, in diesem Term Follower zu bleiben, Jesus auf der Welt? Nächste Folie zeigt das, dass auf der gesamten Welt Jesus, yeah, cooler Kontrast, kann man richtig schön sehen. Also auf der ganzen Welt kann man sagen, Jesus hat so 31%, das heißt 2,2 Millionen Leute, die sagen, ja Jesus, ich bin dein Follower und ich gucke mir ab und zu mal ein paar Nachrichten von dir an. Schau mir mal ein Bildchen an, lese meine Losung, was auch immer. Jetzt ist der Kontrast. Ja, egal. Ich glaube, ihr arbeitet dran. Ne? Ihr seid, ist unglaublich, ihr seid spitze. Hinten auf dem Beamer ist es deutlicher zu sehen, wenn ihr euch umdrehen wollt. Es gibt noch andere Statistiken, die das Ganze etwas weiter nach Hause holen. Gehen wir mal von der Welt, ziehen wir uns mal nach Deutschland zurück, in unser schönes, geliebtes Land. Die Christen in Deutschland, da sagt man bei, Stand 2015, 81 Millionen Leuten, dass es 47,8 Millionen Christen gibt. Das sind knapp 60% der Bevölkerung in Deutschland. Evangelische Kirche ganz vorne mit der katholischen Kirche, knapp 22 Millionen, katholische Kirche 23 Millionen Follower, Jesus-Follower. Ne? Andere christliche Kirchen und andere christliche Gemeinschaften, die sind dort schon relativ niedrig. Aber jetzt die nächste Grafik wird interessant. Da habe ich mal versucht herauszufinden, was sind denn die Gottesdienstbesucher, wo man dann erkennen kann, wie aktiv sind denn die Follower. Römisch-katholische Kirche, an einem Durchschnittssonntag 10% Gottesdienstbesucher. Die evangelische Kirche Deutschland 3%. Das hat mich echt erschrocken, weil ich gedacht habe, boah, das gibt es ja gar nicht. In unserem Gemeindebund sieht es ein bisschen anders aus, 87%. Im Bund evangelisch-freikirchliche Gemeinden, Gottesdienstbesuch an einem normalen Sonntag. Das ist kein Heiligabend, das ist kein Ostern, sondern es gibt in Deutschland, ist ja alles normiert und DIN und so weiter, es gibt Zählsonntage. Das ist sozusagen der zweite Sonntag vor Ostern und dann noch, ich glaube, der zweite Sonntag im November. Also totale Durchschnittssonntage, wo nichts Besonderes normalerweise los ist und wo man sagen kann, die beiden sind repräsentativ. Warum sind denn Leute Follower? Warum sind denn Leute christlich? Und irgendwie scheint das doch für die 30 Millionen in Deutschland, oder wie viele es sind, die 30% weltweit, scheint es doch Vorteile zu geben. Und die gibt es ja auch. Einige davon will ich mal aufzählen. Ein Vorteil, ganz christlich formuliert, ist Segen. Es bringt offenbar etwas, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du fromm bist. Und ein weiterer Vorteil ist so der Wunsch nach einem schmerzfreien, problemlosen Leben, den jeder in sich trägt. Man sieht den, dass Gott antwortet, wenn du nur auf eine bestimmte Weise Dinge tust. Wenn du betest, wenn du vielleicht genug fastest, dann tut Gott was. Oder du hoffst auf den Himmel und wünschst dir Sicherheit vor einem Höllenfeuer, vor Angst. Du wünschst dir Heilung. Persönliche Heilung. Du möchtest, dass Probleme von dir gelöst werden. Du willst sie loswerden. Und du willst auch so ein paar Hilfen, ein paar Richtlinien für ein gutes Leben. Wie sieht denn ein gutes Leben aus? Was gebe ich denn jetzt Kindern weiter? Wie präge ich denn eine nachfolgende Generation? Wovon lasse ich denn mein ethisches und moralisches Handeln, ob an der Uni oder im Beruf, leiden? Und das sind nicht unbedingt schlechte Motive. Das sind gute Motive. Aber es ist nicht alles. Sie beschränken unseren Handlungsspielraum. Und die Herausforderung besteht da, dass die meisten von uns nicht Christen werden oder die meisten, die sich Christen bezeichnen, sind nicht Christen, die sagen, ich will Jesus nachfolgen, koste es, was es wolle. Sondern man reduziert das so auf den Ich-Faktor. Aus meinem Leben das Beste machen. So heißt übrigens der Predigtitel heute, aus meinem Leben das Beste machen. Und ich will, dass mein Leben richtig gut wird. Und wenn dazu Jesus passt, dann wähle ich Jesus. Wenn dazu Jesus nur halb passt, dann wähle ich Jesus nur halb, ist ja schließlich mein Leben. Aber irgendwie passt das nicht ganz. Wir finden, dass diese Art von Christsein, aber auch in der Bibel, und die ist gar nicht so weit weg. Mit dieser Grafik will ich nicht sagen, böse katholische Kirche, böse evangelische Kirche, aber hier, dort, wo wir sind, da ist es 100%, da ist es super, 87% ist sehr gut. Falsche Information. Wenn das bei euch angekommen ist, muss ich mal ganz schnell zurückholen. Denn der Bibeltext, den ich heute lesen will, der fordert uns ziemlich heraus. Da geht es ans Eingemachte, da geht es nämlich genau um diejenigen, die sozusagen Jesus für sich gebucht haben. Und manchmal entdecke ich das gerade bei Leuten, die besonders fromm sind, die besonders hingegeben sind, die sagen, jo, Jesus ist bei mir und nirgendwo anders. Wer seine Bibel dabei hat, schlagt sie auf oder blättert dahin oder nutzt eure Smartphones, um Lukas 4 zu finden. Dort steht der Bibeltext für heute. Wir kommen daher, denn häufig ist es so, dass wir wollen unsere Löcher in unsere Seele stopfen, nutzen dazu Spiritualität, also sozusagen den Jesus, den wir gerne hätten. Aber manchmal kann es passieren, dass unsere Tagesordnung oder unsere Lebensvorstellung mit dem kollidiert, was Jesus im Sinn hat. Und da müssen wir uns entscheiden, ob wir ihn unfollowing oder wie auch immer man das nennen mag, gibt es kein schönes deutsches Wort dafür, to unfollow someone, oder ob wir ihm folgen, ob wir sagen, yes, ich will. Lukas 4, ab Vers 14. Ich werde den Text vorlesen und dann auf einige Verse in dem Text näher eingehen. Das ist eine besondere Begebenheit im Lukas-Evangelium. Noch ein, zwei Vorbemerkungen. Direkt vor dieser Begebenheit, am Anfang des vierten Kapitels im Lukas-Evangelium, wird von der Versuchung von Jesus erzählt, wie er vom Geist Gottes in die Wüste geführt wird, wie er dort der Versuchung widersteht und wie er dem Satan Bibelworte entgegensetzt und sagt, so steht es im Wort Gottes, so steht es im Wort Gottes. Also quasi eine Manifestation des Wortes Gottes. Und hier hat Lukas dann als nächstes eine besondere Begebenheit angefügt. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück, dort wo er aufwuchs. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Das ist für einen Rabbi etwas ganz Normales, dass er an den Feiertagen, an den Festtagen, am Schabbat in die Synagoge geht, dass er dort etwas lehrt und weitergibt. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie gewöhnlich ging er am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Alles ganz normal, wie es jeder andere Rabbi auch machen würde. Man steht auf, um zu lesen und setzt sich dann später wieder hin, um das Gelesene auszulegen, zu interpretieren. Und Schriftrolle heißt in dem Fall wirklich Rolle. Man muss die Schriftrolle rollen. Und so geht es weiter im Vers 17. Er rollte sie auf und fand die Stelle, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkünden, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Er rollt also bis zu einem Text. Er hat die Schriftrolle bekommen des Propheten Jesaja. In den damaligen Synagogen war es so, dass für jedes Buch des Alten Testaments, der damaligen Bibel, gab es eine eigene Schriftrolle. Und die musste man dann so, das waren so zwei solche Rollen, wo das Ganze wie zwei Tapetenrollen aufgerollt war. Und da musste man sich durchrollen, bis man in dem Fall zu Jesaja 61 kam. Das ist eine ganz schöne Reise, denn das ist am Ende des Buches Jesaja. Und dort liest Jesus eine besondere Stelle vor, die ich jetzt eben gelesen habe. Das ist eine Zusage, die Gott seinem Volk gibt. Eine Gnadenzusage. Wenn ihr mir nachfolgt, dann Punkt, Punkt, Punkt. Aber Jesus hört an einer entscheidenden Stelle auf. Das, wo jetzt man als Israelit, weil man den Bibeltext ja kannte von der damaligen Bibel, dort, wo man erwartet hätte, ja, jetzt geht es gleich runter wie Öl. Jetzt kommt das, wo die Verheißung, was Gott für mich tut, endlich mal laut wird. An dieser Stelle bricht Jesus ab und es heißt dann, dass er aufgehört hat zu lesen. Lukas 4, Vers 20. Er rollte das Buch zusammen, gab es den Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Leute in der Synagoge sahen ihn erwartungsvoll an. Dass sie ihn erwartungsvoll ansahen, hat einfach seinen Grund darin, dass er an einer ungewöhnlichen Stelle unterbrochen hat. Und irgendwie merken seine Zuhörer, was kommt denn heute? Was kommt jetzt auf uns zu? Heute, jetzt sagt Jesus, ist dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, in Erfüllung gegangen, fing er an. Und offenbar erzählte er ihnen, warum dieses Schriftwort Realität geworden ist. Das Schriftwort spricht vom Messias, derjenige, der kommen soll. Und offenbar legt er diesen Bibeltext auf sich persönlich aus. Ich bin der Messias. Nun muss man wissen, dass das in Nazareth, in der Synagoge, wo er gelehrt hat, nicht ganz einfach ist. Denn die Stadt hat einiges durchgemacht. Im Jahr 6 vor Christus, und das wusste man wahrscheinlich noch, das ist ungefähr zu dem Zeitpunkt ein paar 30 Jahre her, im Jahr 6 vor Christus gab es in der Stadt schon mal jemand oder eine ganze Bewegung, die angekündigt hat, jetzt kommt das messianische Zeitalter. Und die Realität war, dass die Römer diesen Aufstand blutig beendet hatten. und es kein messianisches Zeitalter kam. Das heißt, jetzt, wenn Jesus aufsteht und er sagt, jetzt ist es soweit, dann klingeln dort alle Alarmglocken. Alle, die damals dabei gewesen sind und auch noch die Kinder, die von dieser Generation geprägt sind, die sagen, Moment, jetzt gehst du einen Schritt zu weit. Das hatten wir schon mal. Hier wollen wir nicht ran. Hier haben wir uns schon, hat sich schon mal jemand die Finger verbrannt, den Mund verbrannt. Hier ist schon mal so viel Blut geflossen, da wollen wir nicht nochmal ran. Und manchmal ist es so in der Nachfolge Jesu, dass Jesus an Themen ran will, wo du merkst, hier habe ich mich verbrannt. Hier hat was wehgetan. Hier habe ich mir schon mal den Finger verbrannt oder die Zunge verbrannt oder irgendwas anderes. Aber Jesus nimmt das in den Mund in dem Fall. Und er will daran. Er will an das, wo sie schon mal Verletzungen erlebt haben, wo sie auf das falsche Pferd gesetzt haben, dort will Jesus ran. Und es ist kein Wunder, dass er genau in dieser Synagoge genau diesen Text auswählt und an genau der Stelle aufhört zu lesen und dann sagt, dieses Schriftwort ist heute in Erfüllung gegangen. Kein Wunder, Vers 22, seine Zuhörer waren beeindruckt und sie wunderten sich sogleich über die Worte. Hey, wo kommt das her? Ist das nicht der Sohn von Josef? Den haben wir doch aufwachsen sehen. Ich weiß doch damals, wie er noch im Sandkasten gespielt hat, wie er versucht hat, das erste Mal bei seinem Vater im Unternehmen mitzuarbeiten, die Säge in die Hand nahm und es total schief gegangen ist. Könnt ihr euch an den schrägen Tisch erinnern? An den Stuhl, der gekippelt hat? Wir kennen Jesus. Wie kommt denn das? Jetzt redet er plötzlich so schlau daher. Wo kommt denn das her? Ich vermute, dass sie nicht sonderlich beeindruckt im positiven Sinne waren. Denn so wie die damalige Bevölkerung sehr gern bereit war, zu diskutieren über theologische Ansichten, war sie ungern bereit, sich zu belehren lassen und diese zu verändern. Da sagte er zu ihnen, sicher werdet ihr mir jetzt mit dem Sprichwort kommen, Arzt hilft dir selbst und denken, du musst auch hier bei dir in deiner Vaterstadt das tun, was wir von Kapernaum und von anderen Städten gehört haben. Also sie wünschen das, den Segen, den sie in anderen Städten erleben, wo Jesus Menschen heilt, wo er Gefangene befreit, wo er Lahme wieder gehen lässt, wo er Blinde sehen lässt, wo er Taube hören lässt. Das wünschen sie sich auch in ihrer Stadt, wo sie sagen, hey, jetzt bist du hierher gekommen, jetzt tu das auch hier bei uns in deiner Vaterstadt. Und dann fügt er hinzu, aber ihr wisst doch, dass ein Prophet in seinem Heimatort nichts gilt. Und jetzt wird Jesus fast schon offensiv. Er will sie auf einen großen blinden Fleck hinweisen mit den nächsten Versen. Und gleichzeitig bringt er damit die Leute gegen sich auf. Und es ist auch wahr, dass es zur Zeit des Propheten Elia viele Witwen in Israel gab, damals, als es 3 Jahre und 6 Monate nicht geregnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Trotzdem wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta. Sarepta ist sozusagen das heidnische Ausland. Diejenigen, die eigentlich nicht zum Volk Israel gehören, denen der Segen eigentlich gar nicht gilt. Im Gebiet von Sidon. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit des Propheten Elisha in Israel, aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Jesus führt hier 2 der größten Wunder im Alten Testament an. Und ausgerechnet greift er diese 2 Wunder heraus, die Leuten galten, die nicht zum Volk Israel gehörten. Und wenn du Zuhörer bist und wenn du den Segen von Jesus empfangen willst und sagst, jetzt ist, wenn er schon Messias ist und wenn er in meine Stadt gekommen ist, dann will ich was von ihm erleben. Und was ist seine Botschaft? Diejenigen, die außerhalb sind, damals schon, die haben etwas mit mir erlebt. Aber ich gelte bei euch nichts. In der Heimat. Und an der Stelle kommen uns die Statistiken, die ich am Anfang angeführt habe, ziemlich nah. Weil jeder, der von sich behaupten würde, ich folge Jesus nach, ich treffe meine Lebensentscheidung mit ihm, der ist an der Stelle herausgefordert. Weil man ganz schnell sagt, ich habe Jesus für mich gebucht. Er kann eigentlich gar nicht anders, als mich zu segnen. Und er kann eigentlich gar nicht anders, als dass er sich auf meine Seite stellt, weil ich mich ja für ihn einsetze, weil ich ja für ihn unterwegs bin. Und dann, so geht der Text weiter, Vers 28. Als sie dies hörten, gerieten alle in der Synagoge in Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus bis zum Abhang des Berges, aus der Stadt hinaus, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort wollten sie ihn hinabstürzen. Die Stadt ist also nicht am Abgrund gebaut, sondern es ist ein Stück Weg, wo man ihn wahrscheinlich erstmal geschubst, getrieben hat und so weiter. und ihn dann dort runterschubsen wollte. Todesstrafe war damals schon verboten, gab es nicht in Israel. Aber der Mob war in dem Fall so mächtig und so aufgebracht, dass sie nur noch Jesus entfernen wollten. Vers 30, aber Jesus schritt mitten durch die Menge hindurch und zog weg. Keine Ahnung, was in dem Moment passiert ist, wie das dazu gekommen ist, dass er einfach durch sie hindurchschritt. Wahrscheinlich, ich stelle mir das so bildlich vor, dass sich die Traube geöffnet hat und man plötzlich gemerkt hat, Moment, hier ist jemand, der ist was Besonderes, der ist mächtiger, der hat uns was gesagt, aber er hat keine Angst, er muss von Gott gesandt sein, er muss von Gott gesalbt sein. Interessant sind nochmal diese beiden Begebenheiten aus dem Alten Testament, die Jesus hier anführt, um seinen Zuhörern etwas deutlich zu machen. Und die möchte ich nochmal heranziehen, um die Botschaft dieser Predigt deutlich zu machen. Aus 1. Könige 17, dort steht die Geschichte mit Elia und der Frau, der Witwe von Sarepta. Das war im 8. Jahrhundert vor Christus und es gab eine Hungersnot. Und Elia hatte natürlich auch nichts zu essen, weil er auf der Flucht war, nachdem er kurz vorher dem König Ahab klargemacht hat, hey König Ahab, du folgst nicht dem Gott Israels. Du hast dich vom Gott Israels entfernt, du folgst den Propheten des Baal. Und er hat dort ein Riesending abgezogen und die Baalspriester sind dabei umgekommen, weil Gott eingegriffen hat. Und jetzt ist er natürlich auf der Flucht, weil der König Ahab und seine Frau Isebel ganz viele von ihren Leuten verloren haben. Und es ist eine Hungersnot im Land. Und dort findet er eine Witwe, die gerade Stöcke sammelt. Und wir erfahren in dem Bibeltext, dass sie Stöcke sammelt, um ein Feuer zu machen und um eine letzte Mahlzeit zuzubereiten. Das Öl ist fast alle und das Mehl ist fast alle. Und sie sagt dem Propheten, ich bereite eine letzte Mahlzeit zu, dann bleibt uns nichts mehr und wir müssen sterben. Und dann kommt der Prophet auf sie zu und sagte, bereite mir diese Mahlzeit zu. Könnt ihr euch diese Dreistigkeit vorstellen? Jemand, der eigentlich eine geistliche Autorität hat, man könnte ihm vorwerfen, dass er sie vollkommen für sich ausnutzt und es ihm völlig egal ist, was diese beiden hier fühlen. Ohne eine weitere Familie, die sich um sie kümmert, waren die Nahrungsvorräte der Frau einfach aufgebraucht. Und jetzt kommt dieser Mann Gottes daher mit dieser Arroganz, gib es mir, das Letzte, was du hast. Wie kann man so dreist sein, um jemanden, der schon verzweifelt ist, ihn um den letzten Bissen seines Brotes auch noch zu bitten und zu sagen, gib's mir. Und dann noch zuschauen und dann noch den Sohn zusehen zu lassen, wie man isst und der andere verhungert. Aber da ist mehr, denn die Frau geht einen unglaublichen Vertrauensschritt ins Unbekannte. Auf das Wasser, auf ein Land, das sie überhaupt noch nicht kennt. Sie gehorcht dem Propheten, sie backt das Brot und sie gibt es ihm. Und sie wird mit einem Ölkrug belohnt, dessen Öl nie versiegt. Sie soll alle Gefäße, die sie in ihrem Haus findet und aus der Nachbarschaft, soll sie zusammenbringen. Und dann geschieht das Wunder. Sie fängt an, Öl auszugießen in ein Gefäß und sie merkt, hey, das Gefäß ist voll, aber der Krug ist nicht leer. Schnell zum nächsten, füllt das nächste. Das Gefäß ist voll, der Krug ist nicht leer und so weiter und so weiter und so weiter. Und sie merkt, wie aus diesem Mangel plötzlich ein unglaublicher Überfluss entsteht. Und dass Gott Segen schenkt ohne Ende. Und in dem Fall wird der Segen Gottes nur begrenzt durch ihre Fähigkeit, Gefäße herbeizuschaffen. Wenn sie noch 50 Gefäße mehr herbeigeschafft hätte, was würdet ihr denken, dass das Öl alle wäre? Keinesfalls. Das wäre wahrscheinlich weitergeflossen. Und Jesus benutzt dieses Beispiel, was nicht in der Familie zu Hause bei den Israeliten in ihrer Gemeinde erfolgte, sondern wo Gott sich jemand zugewandt hat, der völlig außerhalb der Gemeinde ist. Das zieht Jesus als Beispiel heran, um ihre Erwartungen dort hochzuheben und zu sagen, hey, guck mal, ihr erwartet etwas von mir. Ihr erwartet den Segen von mir. Aber ich will nicht einfach nur gehypt werden. Ich will nicht einfach nur Follower haben. Und das ist der Kernsatz, den ich jetzt sage, das ist der Kernsatz dieser Predigt, wo es auf den Punkt kommt. Jesus will keine Follower. Jesus will Nachfolger. Jesus will keine Follower, Jesus will Nachfolger. Er will Leute haben, die ihm folgen, egal ob es ihnen gut geht, egal ob es ihnen schlecht geht. Die ihm folgen, egal ob es offenbar Segen daraus entspringt oder ob man den Segen nicht sieht. Das bringt Jesus seinen Zuhörern nahe und deshalb zitiert er dieses Beispiel aus dem Alten Testament. Und ein ähnliches Beispiel bringt das auch auf den Punkt, das zweite, was er verwendet. Und das steht in dem zweiten Buch Könige. Naaman war ein Oberbefehlshaber in der syrischen Armee, ein Vertrauter des Königs. Also er war in der Hierarchie ganz oben. Er hat nicht nur den König schon mal gesehen im Leben, sondern er war ein Vertrauter. Das heißt, der König hat ihm die Sicherheit seines Landes anvertraut und gesagt, du bist dafür zuständig und ich vertraue dir. Und plötzlich wird dieser Mann krank, Lepra. Und dann folgt er einem Tipp, den die Dienerin seiner Frau ihm gegeben hat. Und er geht nach Israel, um dort geheilt zu werden. Und geht natürlich erstmal zum König in Israel, dass dieser Besuch der Höflichkeit wegen ging voll in die Hose, weil der König überhaupt nichts damit anfangen könnte. Und man sagt ihm, Moment, es gibt da noch einen Propheten, einen Elisa. Und diesen such auf. Er macht sich auf den Weg, macht ausfindig, wo Elisa wohnt und geht zu ihm nach Hause. Und er erwartet natürlich als Oberbefehlshaber einer Armee, erwartest du, dass alle vor dir gerade stehen. Und was macht dieser Elisa? Der geht nicht mal vor die Tür. Der schickt seinen Diener raus, einfach mit der Botschaft, geh in Jordan und wasch dich. Um zu verstehen, was diese wenigen Worte bei dem Naaman auslösen, bei dem Syrer auslösen, muss man Folgendes im Hinterkopf haben. Der Jordan, wo er sich waschen will, war für den Naaman die reinste Dreckbrühe. Er kommt aus Syrien, da gibt es schneebedeckte Berge. Da gibt es zur Schneeschmelze glasklares Wasser, was den Gebirgsbach runterfließt. Wo er weiß, wie kaltes, klares Wasser aussieht, was wirklich erfrischend ist. Und ausgerechnet ihm wird gesagt, geh in dieses Dreckloch und ich bin da nicht hierher gekommen, um mich in eurer Punkt zu baden. Was soll das? Es ist ein unmögliches Ding, ein Akt der Dreistigkeit, den Elisa ihm hier aufbürdet. Eigentlich besagt das Protokoll, dass Elisa vor die Tür kommen sollte, dass er ihm die Ehre erweisen soll, dass er ihm zumindest ein Festmahl oder irgendetwas bereitet und dass er dann in aller Höflichkeit fragt, gibt es sonst noch etwas, was ich für Sie tun könnte? Protokoll beiseite. Und Naaman wird wütend, kein Wunder. Aber seine Diener, die sagen, hey, wenn der Prophet etwas Außergewöhnliches von dir verlangt hätte, hättest du es dann getan? Warum tust du nicht etwas, was einfach nur seltsam ist? Was vielleicht zu klein ist, was vielleicht unter deiner Würde ist? Wenn es um Geld gegangen wäre, hättest du wahrscheinlich alles gegeben. Wenn es um ein außergewöhnliches Opfer gegangen wäre, zeitlich oder irgendetwas, du hättest alles gegeben. Weil du denkst, dann passt das, was ich geben kann, zu dem, was ich empfangen will. Aber in dem Fall soll das gar nicht im Verhältnis stehen. Das, was du empfangen sollst, soll so viel größer aussehen, wie das, was du geben kannst. Nämlich das, was du geben kannst, Naaman, das ist ein Akt der Demut. So ein Akt des Gehorsams. Sich auf das Wort Gottes einlassen, egal ob es Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht. Manchmal habe ich den Eindruck, oder ich habe mit Leuten in meinem Umfeld, im Freundeskreis gesprochen, für die wäre es einfacher, wenn Gott sie herausfordert, nach Afrika zu gehen, als Missionar und alles zu verkaufen, als mit ihrem Nachbarn über den Glauben zu sprechen. Wenn sie so ein Riesending machen, sie, yo, dabei, wir mobilisieren alles und so weiter. Aber wenn es darum geht, mit meinem Nachbarn zu sprechen oder Beziehungen aufzubauen oder einem Obdachlosen zu helfen, das ist irgendwie wie Gott. Was soll das? Wir sind doch hier, um große Dinge zu tun. Wir sind doch hier, um dich zu verherrlichen. Es geht doch um dich. Und dann sagt Gott, nee, es geht um diese Kleinigkeit hier. Jesus sucht keine Follower, die ihn hypen und die Teil an seinem vermeintlichen Hype haben. Sondern er sucht Nachfolger, die heute und morgen für ihn da sind, die von seiner Liebe überzeugt sind. Und hier kommt die persönliche Komponente ins Spiel. Die Instagram-Follower, da brauchst du keine persönliche Nähe. Du brauchst nicht mal eine besondere Liebe zu ihnen. Du machst einen Klick und du hast sie geliked. Und du machst einen Klick und du bist eine weitere Nummer in der Statistik von 130 Millionen Menschen. Ein kleiner Klick. Der Klick, der verändert dein Leben nicht maßgeblich. Ich kann mir kaum vorstellen, dass die 130 Millionen jeden Tag gucken, was macht Selena Gomez. Geht nicht, aber sie followen ihr. Jesus sucht keine Follower, Jesus sucht Nachfolger. Jesus sucht Leute, die nicht nur einen Klick machen und sagen, okay, klack, hier bin ich. Ja, einmal Vater unser gebetet oder einmal das Glaubensbekenntnis gesprochen. Ich gehöre dazu. Jesus sucht auch keine Leute, die sich bekehren. Die sich einmal bekehren, dann hat sich der Fall erledigt. Nachfolge ist keine einmalige Entscheidung. Nachfolge ist eine Entscheidung jeden Tag neu. Und dann kann es passieren, dass solche Aufforderungen kommen, wie bei Naaman, wo du dich sprichwörtlich im Jordan in der Dreckbrühe waschen sollst, wo du sagst, ist doch unter meiner Würde. Dann kann es passieren, dass Gott dir Dinge aufs Herz legt, wo du sagst, das passt jetzt überhaupt nicht. Oder Gott legt dir Dinge aufs Herz, wie bei der Witwe, wo du sagst, das geht nicht, das ist zu viel, das ist das Letzte, was ich habe, ich kann das nicht. Mehr geht nicht. Und plötzlich merkst du, das, was Gott dir geben will, das ist viel mehr als das, was du selber geben kannst. Und das ist viel mehr als was in dir drin ist. Und plötzlich wird in dir eine Kraftquelle wach, wo du nie gedacht hättest, dass sie da ist. Vielleicht geht es dir so wie der Witwe, wo du sagst, du pfeifst aus dem letzten Loch. Und du hast das Gefühl, morgen ist die Henkersmahlzeit. Abends kommt dann der Sensenmann und es ist vorbei. Es muss kein Tod sein. Das kann sein, dass dein Energielevel in die Richtung geht. Es kann sein, dass dein Stresslevel so hoch geht. Es kann sein, dass du einfach eine ausweglose Situation hast, dass Entscheidungen anstehen, wo du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst. Und dann kommt Gott und gibt dir irgendeinen Bibelvers durch etwas, was du gelesen hast oder durch eine Predigt oder in der Live-Group und du merkst dann, was soll der Quatsch? Jetzt noch das? Das ist ja nochmal obendrauf. Und dann sagt Gott, nee, das ist nicht obendrauf. Das ist die Kraftquelle, aus der alles kommt. Das ist das Öl, von dem du in Zukunft leben wirst. Das ist die Währung, die ich für dich habe. Deine Währung ist nicht deine Leistung. Deine Währung ist nicht das, was du im Petto hast. Deine Währung ist das, was ich dir geben möchte. Jesus sucht keine Follower, Jesus sucht Nachfolger. Und wenn wir diese Vorteile, diese vermeintlichen Vorteile haben wollen, wie wir sie bei Naaman sehen, dann müssen wir auch den Weg von ihm gehen. Ich weiß nicht, wie deine Situation ist, wie deine Follow-Geschichte mit Jesus gerade aussieht. Vielleicht bist du so ein Unfollower auf Jesus, vielleicht hast du irgendwann mal Unfollow geklickt und gesagt, nee, das passt mir jetzt gar nicht. Und das passiert ja relativ schnell. Das geht im Internet mit einem Klick. Dir passen 3 Posts nicht, die dein Influencer geschickt hat, unfollow. Dann hat sich der Fall erledigt. Dann verliert ihr euch automatisch aus den Augen, weil seine Nachrichten bei dir nicht mehr auftauchen. Vielleicht followst du so vielen Sachen, dass die Nachrichten von Jesus gar nicht mehr auftauchen, dass sie untergehen in der Nachrichtenflut. Wer von euch Facebook hat, der weiß das. Du verlierst Freunde aus den Augen, weil es andere Freunde gibt, die posten wie die Verrückten. Und die sind alle in deiner Liste drin. Die stehen ganz oben. Und die Leute, die dir wichtig sind, die tauchen gar nicht auf. Weil Facebook den Eindruck hat, ja, der schreibt viel, der wird wohl interessant sein. Das ist das Verhängnisvolle am Algorithmus. Deshalb kann er nie persönliche Beziehungen ersetzen. Aber in deinem Glauben kann es genauso sein, dass da so ein Algorithmus eine Rolle spielt. Nämlich, dass ganz viele Sachen auf dich einströmen, gepostet werden von allen möglichen Dingen. Und das, was eigentlich wichtig ist, die Nachrichten von Jesus, die fallen unten raus. Da musst du erstmal scrollen, bis du Jesus überhaupt wieder findest. Und vielleicht ist der Sonntag heute so ein Tag, wo du wieder zu Jesus scrollen musst. Wo du vielleicht wieder diesen Follow-Button klicken musst. Und wo Jesus nicht nur followst, wo er dein Favorite wird. Wo du sagst, ich muss andere Sachen hinten anstellen. Wo du sagst, ich möchte zum Re-Follower werden. Ich möchte Jesus das wieder neu festmachen. Vielleicht musst du es auch insgesamt überhaupt erstmal festmachen. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ich habe das Gefühl, und das habe ich im Beten gemerkt, ich habe das Gefühl, dass unter euch Leute sind, die sagen, hey, ich muss eigentlich wieder Jesus folgen. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Und er ist irgendwie bei mir aus der Timeline unten rausgerutscht. Ich will eigentlich gar nicht in solchen Kategorien von Jesus reden, aber es ist passiert. Und so sind wir Menschen. Das ist das Tagesgeschäft. Und wie gesagt, Nachfolge ist kein einmaliges Ding. Jesus nachzufolgen, an ihm dran zu bleiben. Diesen Wunsch drücken hier viele aus, indem sie Routen machen, indem sie von Jesus lesen, indem sie sich mit einer Live-Group zusammensetzen, indem sie sich Gedanken machen und überlegen, hey, wie könnte denn Jesus sein, indem sie auf Jesus hören im Gebet und sie weg davon kommen zu sagen, hey, ich habe mich einmal für Jesus entschieden und das war's dann. Die Entscheidung für Jesus ist eine Entscheidung, die jeden Tag erneuert wird. Nicht indem du dir jeden Tag neu das Heil verdienst, Vergebung verdienst, sondern indem du jeden Tag neu zu Jesus kommst und neu sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen. Denn du bist das Beste, was mir passieren kann. Und davon bin ich persönlich überzeugt. Jesus ist das Beste, was dir passieren kann. Jesus nachzufolgen ist das Beste, was deinem Leben passieren kann. Das musst du ausprobieren, das musst du für dich selber herausfinden. Es gibt viele Leute hier, die genau das bezeugen können. Ich habe das Vorrecht, in einer Live-Group zu sein, die aus unseren Senioren besteht. Und sie können sich ein Leben, ihr könnt sie gerne fragen, sitzen ein paar hier, wo sitzt ihr genau, hier in dem rechten Flügel von mir aus gesehen. Fragt sie, sie können sich ein Leben nicht vorstellen ohne Jesus. Und die Überlegung, unfollow Jesus, nach 50 Jahren, nach 60 Jahren, wo Jesus sich als treu erwiesen hat, wo er aus so vielen Lebens- und Weltkrisen herausgeholt hat, geht gar nicht. Das passt überhaupt nicht, da bleibe ich dabei. Also, wenn ihr sagt, hey, ich brauche mal jemanden, der steht im Leben und der steht im Glauben, dann könnt ihr euch an sie wenden. Ich möchte zum Schluss beten und möchte einfach diese Dinge nochmal aufgreifen. Vielleicht bist du in der Situation, wo du bewusst oder unbewusst auf den Unfollow-Button geklickt hast bei Jesus und Jesus aus den Augen verloren hast. Vielleicht ist heute der Tag, wo du das Gefühl hast, hey, Jesus ruft mich zurück, er ruft mich neu in die Nachfolge. Vielleicht bist du in der Situation, dass du gesagt hast, ja, ich habe mich theoretisch für Jesus entschieden, aber ich habe immer, wie die damaligen Zuhörer, habe auf das geschielt, was er für mich sein kann und habe mir nie die Frage gestellt, hey, was kann ich denn für ihn sein? Was ist denn das, was er von mir verlangt? Vielleicht gehörst du in einer dieser beiden Kategorien. Ich möchte euch einladen, zum Beten aufzustehen. Und wenn du, ich bete für die erste und dann für die zweite Gruppe von Leuten, und wenn du sagst, das bin ich, dann fordere ich dich heraus, einfach das persönlich für dich selber zu bekennen und dich dazu zu stellen und zu sagen, ja, Jesus, das bin ich und ich möchte an der Stelle neu anfangen. Und mein Gebet soll dabei helfen, soll ein Segensgebet sein. Jesus, du gehst manchmal nicht zimperlich mit uns um. Und wir lesen in deinem Wort und wir haben den Bibeltext heute gelesen, du hast Menschen richtig gegen dich aufgebracht. Du warst an diesem Tag überhaupt nicht auf Likes aus. Du warst nicht darauf aus, dass alle Leute dich mögen, sondern du hast Dinge einfach klar gemacht. Du hast Realität gezeigt. Und Jesus, manchmal ist es in unserem Leben so, dass wir dich aus den Augen verlieren. Dass du aus unserer Timeline, aus unserem Ablauf, aus unserem Bewusstsein einfach schwindest, weil so vieles andere auf uns hereinströmt und weil wir vieles andere einfach in unser Leben einladen. Und Jesus, ich möchte für die bitten, die das so ausdrücken würden, dass sie vielleicht bewusst oder unbewusst diesen Unfollow-Button geklickt haben und dich einfach aus den Augen verloren haben. Wenn du das bist, dann melde dich einfach, stell dich mutig dazu. Das ist für dich, das ist zwischen dir und Jesus, das ist nichts für jemand anders, das ist nur für dich und Jesus. Wenn du das bist, dann stell dich dazu und sage, Jesus, ich möchte dir wieder nachfolgen. Ich möchte wieder neu Follower von dir sein. Ich möchte, dass du ganz oben stehst in meiner Timeline. Und Jesus, das bete ich für die, die das sind. Ich bete, dass du sie segnest. Und ich bete, dass diese Entscheidung, die sie treffen, dass eine Entscheidung mit Tiefgang sein wird, die das Leben verändert, die nicht nur für heute gilt und dann wirst du wieder zu bombardiert mit allen anderen Sachen, sondern dass eine Entscheidung ist, die weiterträgt. Und Jesus, ich bete für diejenigen, die den Eindruck haben, hey, ich möchte Jesus nachfolgen, jeden Tag neu und möchte dieses Kreuz, von dem du sprichst, auf mich nehmen, weil du, Jesus, das Kreuz auf dich genommen hast. Gleichzeitig sagst du, deine Last ist leicht, sie ist nicht schwer, aber es ist ein Kreuz, es ist nicht ein Stöckchen, sie wiegt etwas. Und Jesus, ich bete für diejenigen, die jetzt den Eindruck haben, dass du ihnen da so eine Last auflegst. Du wirst beim Tragen helfen, das wissen wir. Und ich bete gleichzeitig, dass sie sie empfangen, dass sie sie annehmen von dir, dass sie sich neu in deine Nachfolge stellen, dass sie sich neu von dir prägen und neu von dir beauftragen lassen. Und ich bete, dass es eine Entscheidung sein wird, die für jeden Tag gilt und an jedem Tag erneuert wird, wo man sich neu jeden Tag in deine Nachfolge stellt und sagt, ich will dir folgen. Danke, Jesus, dass du uns liebst, dass du das Beste für uns im Sinn hast. Du bist gut, Jesus. Amen.